Ja, herzlich willkommen. Schon die drittletzte Vorlesung von HCI, also es ist gar nicht mehr so ganz viel zu tun. Und wir wollen uns heute mit zwei Themen beschäftigen, nämlich Direct Manipulation, ein zentrales Feature der sogenannten WIMP-Interfaces, also Windows Icons, Menus, Pointing Devices. Und das zweite ist doch so ein bisschen mit VR, Virtual Reality Umgebungen, was da machbar ist oder angedacht wird, in diesem Bereich zu tun. Ja, also wir wollen uns dazu dann mit Teilthemen beschäftigen und unter Umständen auch oder unter anderem auch die Ursprünge und Entwicklungen der Direct Manipulation betrachten, dann die Interfaces, die Charakteristika und auch aktuelle Entwicklungen. Das sind so unsere Themen. Das Entscheidende, glaube ich, ist, dass wir gerade mit diesem Ansatz dem User das Gefühl geben wollen, der Master des Interfaces und damit auch der Master des Systems und Master der Anwendung zu sein. Das ist das Zentrale daran, ist diese Tool-Metapher im Gegensatz zu einem zu einer Secretary oder einer Dienstleistung, die erbracht wird. Und das Charakteristische ist, ein Tool, nehmen wir an, ein Hammer, ein Werkzeug, das tut nur genau dann etwas für Sie, wenn Sie ihn benutzen. Also dieses direkte Benutzen, direkt Feedback, das ist das Charakteristische an dieser Stelle. Und worum geht es? Es geht darum, die Lösungskompetenzen des Benutzers, die er in der Realität hat, jetzt ins Interface zu übertragen. Und daraus folgt dann eben einfache Erlernbarkeit, Nutzung auch fortschrittlicher Funktionalitäten durch den Benutzer, weil er all sein Wissen dazu einschätzt. Und auch ja immer nicht nur die Erlernbarkeit, die einfache Erlernbarkeit, sondern auch das Behalten des Erlernten. Wenn ich jetzt nach 4 Wochen das System wieder benutze, kann ich es direkt wieder benutzen. Und last not least fördert es auch Spaß und Forscherdrang, wie auch immer. Also wir werden viele Beispiele sehen. Und das Charakteristische ist eben, dass die Objekte der Realität jetzt durch grafische Repräsentationen repräsentiert werden. Und damit sind Operationen auf diesen Objekten direkt ausführbar, aber eben reversibel. Und das ist das, was den Nutzer hoffentlich experimentierfreudig macht. Ja. Okay. Die grafischen Aktionen, die wir da machen, haben in irgendeiner Art und Weise eine Entsprechung natürlich in der physikalischen Welt. Und Sie kennen alle die Beispiele, weil das ist ja heute State of the Art. Was weiß ich, die Löschen einer Datei dadurch, dass man ihn in den Mülleimer zieht, in den Papierkorb zieht. Das ist einfach State of the Art inzwischen. Wollen wir aber trotzdem nochmal ein Beispiel betrachten, wie weit man dann gehen kann mit Direct Manipulation. Fahrsimulator. Sie fahren dieses Auto. Ja? Was ist denn wirklich direkt? Ganz einfach, was machen Sie, wenn Sie der Kurve, die Sie ja sehen, folgen wollen? Ich hoffe, jeder von Ihnen würde sagen, okay, dann muss ich das Lenkrad so ein bisschen links drehen. So einen kleinen Tuck. Und zwar unmittelbar und sofort. Ich meine, Sie würden sofort versuchen, je nachdem, welche Geräte Sie haben, mit der Maus anfassen. Stellen Sie sich vor, das Auto fährt einfach. Sie würden sofort und unmittelbar reagieren. Ja, und genau das ist Direct Manipulation. Und jetzt zum Spaß, oder auch nicht zum Spaß, sondern nur um Sie zu quälen. Jetzt überlegen Sie, wie wäre das an einem Textinterface? Was müssten Sie da vorher alles wissen? Also ich glaube wirklich, wenn das Objekt, wenn Sie wissen, das ist ein Fahrsimulator und wahrscheinlich der fährt, das Auto fährt, dann würden Sie das Lenkrad versuchen anzufassen und das nach links zu ziehen. Das ist die unmittelbare Reaktion, das ist die direkte Übertragung aus der Realität, die Sie alle kennen, und damit funktioniert das. Und ich glaube nicht, dass Sie testen würden, wenn es jetzt ein Textinterface wäre mit LE für Left oder Left tippen oder Links, oder Sie würden sagen, okay, dann kracht er eben da rein. Ja, gut, so ist das. Okay, jetzt schauen wir uns ein bisschen genauer die Geschichte an. Also die Ursprünge sind tatsächlich schon 50 Jahre alt. Also 82, 83 war das. Und das war es natürlich gerade im Gegensatz zu Kommandozeileninterfaces. Und die ersten Anwendungen waren dann in Textverarbeitungssystemen, wo man auch erste Ergebnisse erzielte, dass man eben sagte, okay, wir brauchen so etwas wie Full-Screen-Displays, wo man Cursor steuern kann, wo man die ganze Seite sieht und so weiter und so weiter. Das ist relativ naheliegend und müssen wir jetzt nicht beliebig lange malträtieren. Der nächste Schritt war dann genau der Versuch des VisiVix, das heißt, man wollte wirklich genau eine Seite oder einen Teil einer Seite darstellen und das, was wir heute eben auch noch haben mit allen Word-Prozessoren an dieser Stelle. Mit all den Eigenschaften, die hier aufgebaut sind, Pfeiltastenbedienung, Cursor, direkte Reaktionen, reversible Aktionen, dass man alles zurückgängig machen kann und so weiter. Also nicht besonders spannend, aber eben gehört zur Historie. Daraus entwickelten sich dann last but not least die modernen Textprozessoren, die Sie heute alle kennen. Aber das Entscheidende oder eine entscheidende Entwicklung für diese Direct Manipulation Geschichten war das VisiCalc. Das ist also wirklich das Spreadsheet, das Sie heute alle kennen. Das heißt, Sie ändern den Wert in einer Zelle und alle Berechnungen werden automatisch und sofort neu ausgeführt. Und natürlich ist es schwer, sich vorzustellen, dass das 1979 was vollkommen Neues und Revolutionäres war und dass vorher dann niemand dran gedacht hatte. Ist ja irgendwie bekloppt. Das hätte man ja schon machen können. Ja, aber man hat nicht dran gedacht. Genau so ist es. Es war damals ein echt innovativer Ansatz. Und auch da, nämlich dieses Durchrechnen in den Zeilen und Spalten, in den Tabellen halt, und zwar, dass der direkte Update nicht nur der Zelle, in der ich gerade eine Änderung vornehme, sondern alle anderen abhängigen Zellen, das war eigentlich der Clou. Und dann gab es viele Nachfolger, also bis Excel, heute ja noch relativ häufig benutzt und entsprechend viele Abkömmlinge. Das war wirklich 1979 eine Revolution. Andere Systembereiche nutzen das auch sehr direkt, also es ist gar nicht anders mehr denkbar, wie in die ganzen geografischen Systeme mit ihrem ganzen Kartenmaterial, die waren sowieso alle sehr bildabhängig. Und klar, dann bewegt man eben gewissermaßen diese virtuelle Karte unter einem Ausschnitt hinweg. Und das ist heute alles State of the Art, nichts Besonderes. Man kann beliebig zoomen, kriegt dann auch andere Darstellungen, was wichtig ist, also andere Abstraktionsgrade. Man kann unterschiedliche Karteninhalte darstellen, überlagern, wann immer man will. Aber auch das geht natürlich weiter. Also auch da überlegt man sich nochmal, wie kann man da jetzt in Richtung räumliche Funktionen auch kommen. Denn die ganze Kartentechnologie, also Landkarten, auch Philosophie, wie schreibe ich das auf am besten, was ich da sehe, ist ja eine kulturelle Entwicklung und nicht etwa Gott gegeben. Genau diese Abstraktionen sind ja vereinbart, obwohl wir heute in unserem Kulturkreis sehr wohl davon ausgehen können, dass das die Leute alle können. Und da spielt man jetzt mit herum, ob das jetzt wirklich so sein muss, ab 86 schon der Information Visualizer, der Karten als räumliche Metapher da benutzt. Computer Aided Design könnte oder kann in dieser Form gar nicht ohne Direct Manipulation arbeiten. Das ist klar, man wird die Werkstücke hier anfassen wollen, man wird die Werkstücke lokal oder global verändern wollen. Das ist es, und gerade diese Art von Anwendungen waren wichtige Treiber bei der Entwicklung, waren auch die ersten großen Anwender, die Workstations dann benutzten. Und okay. Aber was war wohl die wichtigste und erfolgreichste zumindest, Direct Manipulation Anwendung? Wenn ich es Ihnen jetzt sage, werden Sie alle ein bisschen lächeln. Eine Idee, ja? Ja, viel zu technisch. Ein Spiel ist sehr gut, ja? Bitte? Nee, ein Spiel. Und zwar wirklich dieses Pong, ja? Genau dieses Spiel mit diesen zwei Tennisschlägern, wo sie versuchen, irgendwie den, oder zwei Leute versuchen, den Tennisball in der Mitte zu halten. Okay, und Sie sehen schon, wenn Sie drauf schauen, grafisch sehr, sehr elementar. Es war am Anfang auch für ein Fernsehdisplay gemacht, also auch mit der reduzierten Auflösung, die wir da eben nur haben. Und grafisch sehr, sehr einfach, aber geringe Lernkurve. Jeder hat sofort verstanden, wie er diesen Cursor da oder den Tennisschläger bewegen soll, hat das auch als Tennisschläger erkannt. Was weiß ich, mit den zwei Tasten, den rechten, mit den zwei anderen Tasten, den linken. Und was wir ganz schlicht und einfach hatten, genau bei diesem Spiel, war Mass Appeal. Die Leute sind drauf gestürzt. Und das schon 1972. Ja? Okay. Es hieß dann, bei Atari hieß es Ultra Pong, ganz einfach, um das abzusetzen von dem klassischen Videospiel Pong. Genau, da spielt das eine Rolle, und es sind so einfache Sachen, die man dann manchmal hat. Aber es war erst rund 10 Jahre später, also hier war es der Atari so richtig. Dazu brauchte man ja auch noch kein grafisches Interface, sondern das konnte man ja noch mit einfacher Blockgrafik realisieren, wobei ein Block immer genau eine Characterbox entsprach, und da konnte man ein bisschen was darstellen. Sie sehen ja, wie einfach das ist. Das heißt, die große Änderung historisch gesehen kam jetzt dann 1981 bis 83, und das war eine Zeit, als ich genau in den Beruf einstieg, also als ich mein Studium gerade beendet hatte. Das erste System, das erste Projekt war ein Perk bei mir, das war eine direkte Folge des Xerox Star-Systems und war auch 1981. Es war genau 1981, Xerox Star kam als erstes raus. Perk war quasi ein Klon und kam ein bisschen später raus. Da hatte man dann diese grafischen Displays, am Anfang waren die noch schwarz-weiß, aber der Perk war dann auch im aufrechten Bildschirm, also 3:4 aufrechtgestellt. Und genau da war, das Entscheidende war eben diese Direct Manipulation. Und auch bei uns in der Gruppe drückte sich das aus. Direct Manipulation war das Entscheidende. Leider hatte der Perk noch nicht so eine ausgefeilte Gamer-Maus, wie Sie heute kaufen können, sondern das war noch quasi so ein Prototyp, nicht aus Holz, schon aus Plastik, aber und das entscheidende Spiel, was auf dem Rechner war, war Pac-Man. Ja, dieses nicht Pong, sondern Pac-Man. Und wir haben so viel damit gespielt, dass wir innerhalb kurzer Zeit mindestens 4 Mäuse kaputt gemacht hatten, also die Tasten. Das war das Entscheidende, es war eine große Änderung zu allen Systemen davor. Und dann kam das eben in unterschiedlichen Ausprägungen, anfangs schwarz-weiß, dann natürlich auch farbig und immer farbiger, so wie wir es jetzt kennen. Windows wurde erst mit Windows 1.1, war eigentlich noch gar nicht wirklich grafisch. Windows ging erst, sehen Sie hier genau aus der Windows History, ohne jetzt in Details einzusteigen, erst in den 90er Jahren mit Windows 3.1 kam die erste wirklich grafische Display und dafür grafisches System bei Microsoft heraus. Übrigens erst 1994 begann Windows oder Microsoft an die Bedeutung des Internets zu glauben. Ja, es war auf der WWW-Konferenz, muss November 94 gewesen sein, in Boston, da haben sie das erste Mal einen Stand gemacht. Das stimmt gar nicht, das war erst Ende 95, dass sie einen Stand gemacht haben, in Boston. Das war Ende 95, ja. Okay, erst da kamen die da drauf, also ziemlich spät. Das macht aber nichts. Natürlich spielt Windows in den verschiedenen Versionen heute eine große Rolle. Das habe ich Ihnen, Gottes Willen, nicht zum Auswendiglernen dahingelegt, sondern nur mal, um zu sehen, wie sich das da entwickelte. Und tatsächlich, als das klar wurde, dass diese grafischen Interfaces in bestimmten Anwendungen zumindest bessere Ergebnisse lieferten. Das heißt, insbesondere geringere Bearbeitungszeiten und auch geringere Fehlerraten. Jetzt gar nicht zu schweigen von dem Lernaufwand und dem Retentionaufwand, sich also später wieder daran zu erinnern. Es war einfach klar, es ist das für viele Anwendungen, ich habe ja Bereiche genannt, ist es die bessere Metapher. Direct Manipulation, Cursor markieren, an bestimmten Stellen Text austauschen. Das ist einfach das Richtige zu tun. Und sowohl Anfänger als auch ungeübte Nutzer, die profitieren natürlich am meisten davon. Und wir haben eine verbesserte Produktivität und verringerte Ermüdung. Und das ist das, was letztlich diesen Entwicklungen dann zum Durchbruch geholfen hat. Okay. Entscheidend ist aber, dass die Realität, denn genau das Wissen in der Realität wollen Sie ja nutzen, dass das eben auch gut umgesetzt ist in einem Display, ob das Ziel jetzt Ästhetik-Computing ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber auf jeden Fall ist es so, dass ein ergonomisch und ästhetisch gut gestaltetes Interface die Leute eben auch anregt, das gerne zu benutzen. Okay. Noch ein paar Gedanken. Nelson hat 1980, also das war einer der Menschen, die sehr früh dabei waren, erkannt, dass genau dieses Prinzip, dass die Anwender ihr Know-how von der Realität in die Virtualität übertragen und dieselben Manipulationen durchführen wollen und können dann bei diesem Interface, dass das eigentlich die wirkliche Stärke ist. Und insofern spricht Rubrovsky oder Rutoff-Sicki 1982 dann auch von dem Prinzip der Transparenz. Das heißt, im Grunde genommen versucht man, dass die Benutzungsschnittstelle verschwindet und es dem Anwender eben erlaubt, genau seinen Intellekt für die Erledigung der Arbeiten einzusetzen. Und damit die Reduzierung des Gulf of Execution und Gulf of Evaluation auf beiden Seiten möglichst optimal zu arbeiten. Und es gibt eben auch Bezüge zur psychologischen Literatur oder zur Psychologie aus dem Bereich Problemlösen und Lernen. Lernen ist umso einfacher, je praktischer die Beispiele in der sonst abstrakten Welt und in den innerhalb der abstrakten Begriffe sind. Wird man jedem Lehrer sagen, okay, mach Beispiele, mach die möglichst einfach, mach die möglichst praktisch, dann lernen die Leute das. Okay. Nach wie vor, also jetzt fragen Sie Grundschuldidaktiker, die große Frage ist ja, muss man rechnen, addieren in dem Zahlenraum von 1 bis 10, muss man das überhaupt noch lernen? Können wir das nicht einfach wegskippen, denn jeder könnte ja einen Taschenrechner mit sich bringen. Natürlich sagen die Leute, okay, es geht ja um das mathematische Denken und das muss man üben, das muss man mit einfachen Sachen üben und das muss man unter Umständen auch mit dem Abakus üben und nicht mit einem Taschenrechner. Weil der visualisiert so wunderschön das Aufaddieren von Strecken, was das eigentlich dann in Summen bedeutet, den Zehnerübertrag, alles dieses kann man wunderbar daran zeigen. An einem Taschenrechner ist das schon fast schwer zu zeigen. Und das ist die Stärke, die eben hier drin liegt. Oben sehen Sie rechts den Abakus, hier in einer nicht kindgerechten Form, aber in einer historischen Form. Wo haben wir jetzt die Probleme? Ich habe das bisher so in den Himmel gehoben. Ja, wir haben ein echtes Problem natürlich in der Barrierefreiheit. Stark Sehbehinderte können natürlich genau diesen Transformationsprozesse, diese Übertragungsprozesse nicht ausüben, weil sie weder in der Realität diese Erfahrungen haben, noch die Objekte gut und präzise sehen. Okay? Da ist es sogar nicht zu empfehlen. Das heißt aber mit anderen Worten, für Sie, wollen Sie die Vorteile nutzen, wollen Sie auch barrierefrei implementieren, müssen Sie zweimal implementieren. Also beides zulassen. Direkte Manipulation und auch Manipulation, meinetwegen über Kommandosprachen. Bildschirmgestaltung, naja klar, also diese ganzen grafischen Möglichkeiten bedeuten natürlich viel Platzverbrauch, ist nicht immer so ganz schön bei Smartphones. Wenn Sie schlecht designt haben, wirkt das sehr, sehr gut. Effizienz, wir hatten das Beispiel schon mehrfach, Netzwerkadministratoren sagen unter Umständen, okay, was soll diese Spielerei, gib mir eine vernünftige Kommandosprache, so wie die Linux, Shell und so weiter, dann kriege ich das schon hin. Okay, das ist aber nur ein kleiner Ansatz von Benutzern. Auch problematisch hat sich dann herausgestellt, Sie sollten wirklich darauf achten, dass die Leute nicht ständig zwischen Maus und Tastatur wechseln müssen. Also dann entweder eben auch Tastaturbefehle auf der Maus anbieten oder bestimmte Mausbefehle eben auch auf der Tastatur machen. Sie werden dann sehen, dass die User das lernen und nicht ständig hin und her wechseln, weil es ist relativ lang dauert das und es ist relativ aufwendig und führt gerne zu gesundheitlichen Problemen. Gut, Wiederholung von Arbeitsschritten sind aufwendig, wenn Sie es nicht erlauben, entsprechend der Makrosituation oder Scripting eben anzubieten. Ist manchmal gar nicht so einfach, echte Makros aufzuzeichnen. Geht, aber ist nicht unproblematisch. Gut, wenn Sie jetzt weitersehen, müssen aufpassen, dass Sie grafisch nicht alles, nicht grafisch gleich gut, stimmt natürlich nicht. Ja? Ein Beispiel nur, in einer Tabelle können viel mehr Informationen drinstecken als in einem Graph. Aber in einer Tabelle sehen Sie es unter Umständen nicht. Also das ist genau der Punkt, also Sie müssen schon richtig die richtige Metapher und auch die richtige Repräsentation finden. immer zu empfehlen ist Echtzeitgrafik. Das ist heute fast überhaupt kein Problem mehr. Es gibt kaum ein Darstellungsproblem, was Sie nicht in Echtzeit, das heißt zumindest in interaktiver Zeit, das heißt Antwortbereich bis zu 300 Millisekunden aufbauen können. Ja. Es gibt ein ganz paar Problembereiche, Scans zum Beispiel, die so riesig groß sind, dass das nicht mit moderner Grafikhardware machbar ist. Aber für Sie heißt es, okay, unbedingt immer ein Undo realisieren. Und wenn ich sage immer, dann meine ich immer doppelt geschrieben, bold, immer. Und das ist nicht immer einfach. Zum Beispiel, wenn Sie Datenbankmanipulationen machen, Sie müssen schauen, dass Sie die Transaktionen auch genau zurücksetzen können. Sollte das Daten, bietet in der Regel ein Datenbanksystem an, es sei denn, es ist ein schwaches Datenbanksystem. Ja? Okay? Genau einen Schritt zurück, so müssen Sie auch die Transaktionen unter Umständen aufsetzen oder geschachtelte Transaktionen benutzen. Es ist nicht trivial. Gut. Klar, dass das ein paar mehr Ressourcen kostet an Grafikhardware oder so, das ist logisch, kratzt uns heute aber wirklich überhaupt nicht. Ja? Das ist allemal da. Gut, die Vorteile, das war eben so ein bisschen Kritik. Ständige visuelle Repräsentation von Objekten, physikalische Aktionen statt einer Syntax und natürlich sind die Reaktionen auch direkt sichtbar. Wir haben damit als Ergebnis geringere Einarbeitungszeit, verbesserte Wissenserhaltung über die Systembenutzung. Sie merken sich das. Geringerer Bedarf an Fehlermeldungen. Spart Ihnen übrigens sehr, sehr viel Zeit. Ja? Also auch als Programmierer, weil aus vielen Gründen. Höhere Akzeptanz, höheres Selbstvertrauen der Anwender und damit die Bereitschaft zu experimentieren und mal was auszuprobieren. Gut, und das passt einfach dazu. Der Object-Interface-Ansatz ist im Falle der Direct Manipulation besonders gut umsetzbar und einfach umsetzbar. Ja. Das sieht man hier an einem Beispiel Management der einer privaten Fotodatenbank. Ganz einfache Fragen, was sind die Objekte, was sind die Aktionen, das lässt sich hier genau ganz einfach repräsentieren. Das heißt, Sie haben hier mehrere Ordner, die Ordner sind links nochmal dargestellt und Sie können jetzt einfach Ihre Bildserien in irgendeiner Form zusammenstellen und zusammenkopieren. Es gibt ein Problem, was viele Informatiker dann auch glauben, was einfach wäre, das wären Icons zu entwickeln. Ich warne aber ganz ausdrücklich davor, das auch nur, ja, versuchen dürfen Sie es natürlich, aber das auf jeden Fall schlecht zu machen. Das wäre nicht gut. Und Icons sind wirklich schwierig. All diese Symbole, ja, hier, die muss jemand unmittelbar verstehen, nicht lernen. Obwohl ich eigentlich ein grafisches Gedächtnis habe, diese vielen Icons bei Photoshop mir zu merken, was das alles bedeutet, geht mir auf den Keks. Das ist für mich. Für Leute, die es jetzt können, für die ist es okay. Aber diese vielen unterschiedlichen Icons, es ist schwierig. Also Icons müssen sich vom Hintergrund sehr, sehr gut unterscheiden. Hier ist nochmal aufgeschrieben. Auch die Experten, das ist nicht nur eine subjektive Sicht von Detlef Krömker, sagen, nur eine ganz begrenzte Anzahl benutzen. 3D-Effekte sind fast immer überzogen. Wir haben da nun mal ein 2D-Interface. Selektierte Icons müssen auch immer noch unterscheidbar sein. Das heißt, zu jedem Icon muss dann noch ein Selektions-Icon, also ein Icon, das die Selektion repräsentiert, dargestellt sein. Animationen, Schatten können helfen, unmittelbar auszudrücken. Also ich finde zum Beispiel die fliegenden Dokumente zwischen zwei Windows-Files oder Ordnern, wenn Objekte kopiert werden, gar nicht so schlecht. Das drückt unmittelbar etwas aus und genau das, was ich eben auch erwarte. Muss eben nur repräsentiert sein, dass auch genau das gemacht wird. Ja, also das ist wichtig. Kann man benutzen? Wozu ist Schatten hilfreich? Ist Schatten jetzt nur Computergrafikspielerei? Ja. Okay, ja. Schatten sind in einer 2D-Umgebung wichtige Illustrationen, also Illustrationshilfsmittel, um zu sagen, okay, das ist ein Icon. In einer 3D-Welt, wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen, ist es aber ganz, ganz wichtig, Schatten zu benutzen, um anzuzeigen, ob das Objekt wirklich so leicht drüber schwebt, über einer Fläche oder drauf liegt. Das erkennen wir nämlich auch in der Realität am Schatten. Ja? Also Schatten und Objekt müssen zusammengehen, und tun sie das nicht, dann schwebt es halt leicht drüber. Das kennt aber jeder von uns. Darum ist zum Beispiel Schatten wichtig. Dynamische Icons, okay, auch das kann man machen. Funktioniert auch gut, dass sich ein Icon verändert, wenn irgendetwas passiert. Und gut, gegebenenfalls muss man aufpassen, dass Icons, Ikonen, dann wenn sie Objekte sind, eben auch die selber miteinander interagieren können. Okay, Icon Design Richtlinien ist hier nochmal aufgeschrieben, müssen wir glaube ich nicht im Detail durchgehen. Merken Sie sich, es ist wirklich schwierig, sehr, sehr gute Icons zu entwickeln. Ja? Also richtig, richtig schwer. Gut. Wir haben es zum Beispiel gerade wieder, was heißt gerade wieder, also im letzten Jahr, in der Lernbarentwicklung. Es gibt so ganz einfache Sachen, okay? Sie haben so aneinander hängende Seiten. Wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie wollen zurückgehen, dann können Sie natürlich direkt klicken oder Sie können Pfeil sagen, das heißt zurück. Und zwar zurück in dem Lern, also auf dem Hauptpfad meinetwegen. Wir haben das ja kennengelernt. Ja? Also das heißt von da nach da, nicht von da nach da. Jetzt wollen Sie zusätzlich einen Button einführen für die zeitliche Historie. Also wie bin ich da hingekommen? Niemand sagt ja, dass Sie das von vorne bis hinten durchgeblättert haben, sondern Sie können ja durch verschiedene Mechanismen nach vorne springen. Sie wollen das jetzt Historie, Sie wollen eine History-Funktion, die Sie in jedem Browser eben auch haben, zusätzlich haben. So, jetzt überlegen Sie sich mal, welchen Browser, also welches Icon Sie für diese History-Funktion nehmen. Ja? Einfach einen Pfeil zurück. Ja. Also wir hatten dieses Navigationskreuz, vorwärts, rückwärts, rechts und links.
Ja?
Genau, und hier kommt zu diesem Zeichen nach hinten noch eine Sanduhr. Das zeigt
dazu. Eine Sanduhr. Also Sanduhr, okay. Auch nicht. Also das heißt, wir müssten jetzt hier noch so ein Uhrenglas.
Ja, genau. Also neben
dem Pointer. Nee, neben dem Pointer, das ist ja eine andere Funktion. Das ist ja die Funktion.
Ja,
ja, okay. Auch eine interessante Idee. Also wir hatten alles Mögliche hier in der Mitte. Das war dann in der letzten Entwicklung, da war so ein Kreuz. Wenn man da drauf drückte, war das die historische Zeit. Das wusste nur keiner. Das fand auch nie einer. Dann gab es so Empfehlungen wie, was weiß ich, so etwas, so ein Symbol. Ja, da eine History einzuführen, also auf das Uhrenglas ist niemand gekommen, aber gut. Also es gab eine ganze Menge, es ist richtig schwer, unmissverständliche Icons zu machen. Die Uhr könnte ja auch, oder das Uhrenglas hier, könnte ja auch bedeuten, Sie wollen jetzt eine Pause machen. Oder, ja.
Ja, wäre das nicht eine Kombinations-
Ja, ja, klar. Erklären kann man es immer. Nur darauf kommt es nicht an, ob der Autor es erklären kann. Es kommt daran, ob die anderen User es unmittelbar als die und die Aktion erkennen. Und das ist das Entscheidende, diese Unmittelbare. Und das ist, macht es so schwer. Okay. Müssen wir nicht. Merken Sie sich, dass es einfach schwer ist und dann ist es wirklich gut. Ja, Sie alle sehen auch, wenn Sie jetzt mal ans Programmieren denken, warum lernen Sie noch Programmieren? Kann man das denn nicht auch visuell machen, so grafisch? Okay, einiges kann man machen. Es gibt so Ansätze wie AVS, das ist ein Visualisierungssystem. Da ist ein Datenfluss, Graph, der im Grunde genommen grafisch dargestellt werden kann. Und so können dann auch Funktionen nach dem Datenflussprinzip gemacht werden. Lego Mindstorms, da programmiert man eigentlich mit Menüs. Ziel ist es, möglichst wenig Fehler zu machen. Also Syntaxfehler sind sowieso nicht möglich. Und weil man immer nur das angeboten kriegt, was man auch machen kann, ja, klassische Sache bei Menüs, sonst ist es ausgegraut, kann man quasi auch keine Fehler machen. Alice ist was Ähnliches. Gut, aber man erreicht mit diesen Art von Konstrukten nicht die Mächtigkeit, die man mit einer Programmiersprache ausdrücken kann. Ja? Und ich kenne keinen Programmierer, der sagt, nee, jetzt lass uns das mal grafisch machen. Das ist gerade für die Anfänger ist das okay, aber professionell nicht. Aber natürlich, und das hat sich durchgesetzt, das kennen Sie eigentlich gar nicht mehr anders, als dass man Syntax-Highlighting in einer IDE hat oder in einem einfachen Editor, der eben einem die Sprachsyntax auch direkt darstellt. Klammern zählt und so ein Quatsch. Ja. Das ist heute State of the Art. Gut. Aber es gibt eben was anderes. Ja, wenn das alles so gut funktioniert und die Analyse, ich habe da vorher immer gesagt, wir Menschen sind dafür gebaut, uns in einer 3D-Umwelt zu orientieren, ja, dann muss doch das Ideale sein, eben auch 3D-Interfaces zu machen. Wir leben in einer 3D-Welt, der Mensch ist dazu geschaffen, sich in einer 3D-Welt zu orientieren, in einer 3D-Welt zu leben, also muss doch dieses Interface auch das Richtige sein. Ja, okay, aber viele unserer Objekte, die wichtig für uns auch da sind, sind eben prinzipiell 2D-Objekte, zum Beispiel ein Blatt Papier. Ja, das ist kein. Natürlich können Sie sagen, okay, in 3D kann ich da Figuren draus falten oder, ja. Aber das ursprüngliche Nutzung ist, darauf zu schreiben, okay, und Texte zu hinterlegen und die sind nun mal zweidimensional. Und das wäre vollkommen Blödsinn, da eine 3D-Welt für aufzubauen. Ja? Nicht immer funktionieren schlicht und einfach die Metaphern, die wir aus der Welt kennen, direkt und unmittelbar in 3D. Also zum Beispiel Scripting in 3D, Programmierung in 3D ist wirklich vergleichsweise schwierig. Wenn etwas unnatürlich wird, auch wenn es noch nachvollziehbar ist, wird es aber bestimmt nicht oder verbessert es bestimmt nicht die Performance. Okay. Also, die Möglichkeit, 3D zu nutzen, hängt stark von der Anwendung ab. Operationsplanung aller Art in einer realen Welt, in einer Umgebung ist immer okay, 3D zu benutzen. Militärische Simulation, Fahrzeugsimulation auch, Architektur und Produktdesign auch und Spiele auch. Sie sehen auch, das wird häufig genutzt. Und es wird auch angedeutet, eine Dreidimensionalität, wenn sie gar nicht da ist. Was würde ich Ihnen aber empfehlen? Ganz grundsätzlich sparsame Verwendung. Also haben Sie genauso ein Problem, ja? Hinterfragen Sie immer noch mal, ist es wirklich ein echter Vorteil, hier 3D zu haben? Der Vorteil kann in Überdeckungen liegen, in Schatten, Perspektive, all das. Nur zum Beispiel Objekte zu sortieren, ja, und dann 3D einzusetzen, hatten ja auch manche Leute. Also dass ich jetzt nicht nur die zweidimensional meine Ordner darstellen kann, sondern eben auch dreidimensional. Hey, das funktioniert nicht. Das ist, da sind wir genau an der Situation, wo man sagt, okay, das theoretisch mögliche Gewinn wird durch die schlechte Übertragung der realen Welt eben nicht gut genutzt. Sie müssen immer, wenn Sie 3D einführen, auf eine sehr, sehr gute Navigation achten. Das ist übrigens eine richtige Schwierigkeit, gut zu navigieren. Mit so etwas wie einer Maus. Okay? Denn Sie müssen im 3D navigieren. Also Sie müssen 3 Richtungen, 6 Freiheitsgrade bedienen können. Und das ist mit einer Maus nicht gut und optimal zu machen. Da hilft auch die 3D-Maus nicht, die es gibt und die es gab schon seit Jahren. Also die können Sie noch zusätzlich hochheben, damit haben Sie die dritte Dimension. Aber funktioniert nicht, also nicht wirklich. Gut, wir haben an dieser Stelle immer noch sehr, sehr viele Fragen und Herausforderungen. Selbst Gestik hilft nicht, Gestik ist zum Beispiel oft zu ungenau und dergleichen mehr. Alles problematische Ansätze. Aber natürlich ist es denkbar, und das war ja quasi von Anfang an, wenn ich Direct Manipulation fortsetzen will, also viel mehr machen will als ein Excel-Spreadsheet, das so schön durchrechnet, naja, dann komme ich ganz, ganz schnell in Richtung VR, AR, auch tangible, das heißt bedienbare Interfaces und so weiter. Ziele sind immer dieselben, Verständlichkeit erhöhen, schnellere Erlernbarkeit, Vorhersehbarkeit und angemessenes Feedback. Kinect ist ein aktuelles Beispiel von Microsoft, aber nicht nur das. Man wird immer versuchen, genau diesen Bereich zu explorieren. Aber denken Sie immer daran, Google Glasses ist nichts wirklich Neues, sondern war eines der ersten Sachen 1968, dass man überhaupt in diesem Bereich ausprobiert hat. Okay? Und nicht nur für uns heute sieht das komisch aus. In 30 Jahren werden auch die heutigen Google Glasses für die Leute dann komisch aussehen. Glaubt es mir. Also wir versuchen das wirklich seit langer, langer Zeit, seit 68, das ist jetzt, naja, 35 Jahre, ne, 45 Jahre. Bisher hat es noch nicht wirklich geklappt. Seid nicht so blöd und ignoriert die ganzen Ergebnisse, die man vorher schon hatte. Es muss was echt Neues kommen. Alles, was so ähnlich aussieht wie das, vergessen Sie es. Ja? Egal wie schön, ich meine, ich komme ja selber von der Fraunhofer IGD, also aus dem Darmstädter Fraunhofer Institut. Wir haben das da damals gemacht, aber um es Ihnen ehrlich zu sein, diese Cave hier ist seit einem Jahr abgebaut. Braucht man nicht. Funktioniert nicht. Ist ein schönes Spielzeug. 10 Jahre lang tolle Projekte drauf gemacht. 10 Jahre lang noch mehr. 15 Jahre lang. Diese Projekte, die Sie hier sehen, das ist ein Bild in der Cave. Die Leute versuchen da irgendwas einzubauen in die Tür. War ein Projekt für BMW, glaube ich. Funktioniert nicht. Okay, genau dasselbe wie Powerwall, Highwall. In Einzelfällen alles in Ordnung. Powerwall sind einfach also große Projektionen, Stereoprojektionen und so weiter. Ist nicht das Gelbe vom Ei. Wir müssen an der Stelle noch weitersuchen. Wir wissen es nicht, was wirklich echt, echt passiert. Tangible User Interfaces, was sind das? Also in Einzelsingen, es gibt viele verschiedene Formen, aber ist es so, stellen Sie sich vor, ein Tisch, auf den Sie Objekte stellen können, aber diese Objekte sind eben wohl unterscheidbar. Sie können zum Beispiel Bedeutungen auch tragen. Das heißt, der Tisch oder die Software erkennt, ich habe da im einfachsten Fall, Sie haben ein Schachspiel dargestellt, ich bewege dann den König, ich kann auch den König sehen, ich kann wirklich die Figuren auf dem Tisch bewegen. Habe somit eine andere visuelle Repräsentanz, habe aber eben auch die Möglichkeit. Sie können sich ganz einfach überlegen, unter dem König ist ein kleines Symbol, das man von unten mit der Kamera erkennen kann, dass er jetzt den König bewegt hat oder die Dame bewegt hat. Also das sind diese Tangible Interfaces. Das heißt, ich mache die Direct Manipulation in der realen Welt mit Objekten, die ich bewegen kann, die aber bedeutungstragend sind. Also es ist auch nichts ganz Neues, war schon 1998 so, ja, ich sag mal voraus, wird sich nicht richtig durchsetzen. Und last but not least etwas, wo wir eben auch schon ein paar Jahre dran arbeiten, das sind in diese Brain-Computer-Interfaces, EEG und so weiter. Also richtig die Killer-Applikation, bin ich mal ehrlich, haben wir aber auch noch nicht dafür gefunden. Macht Spaß damit das auszuprobieren, da einiges mit zu probieren, aber ja, wir werden noch eine Weile brauchen, um es allgemein einzusetzen. Also allgemein wird es nicht eingesetzt werden. Ich meine, wer will schon mit so einer Klammer, wie auch immer, auf dem Kopf durch die Gegend laufen, sich verunstalten. Aber für Testzwecke, um zum Beispiel in Richtung Emotionen zu kommen, welche Emotionen hat der User im Moment, wird es sich sicherlich bewegen. Wir werden an vielen Stellen das User Modeling, also auch den User-Status, den wir dann in einem Benutzermodell repräsentieren, wenn wir viel, viel weiter gehen, als wir es heute oft tun. Das heißt, natürlich werden wir versuchen, auch seine Emotionen dort abzubilden, aber es hat halt beschränkte Sachen. Macht aber nichts. Ich kann nur sagen, ich glaube, die ganze Welt, HCI-Welt, hat durchaus da profitiert, dass es immer mal ein paar Verrückte gab, die sich von Science Fiction haben beeinflussen lassen. Das heißt nicht umsonst Science Fiction. Und viele der Sachen, die sich Jules Verne ausgedacht hat oder andere, sind dann tatsächlich so gekommen und vielleicht sollen wir getrost mal in Richtung Holodeck denken? Welche Funktionen haben die Leute da? Was können sie? Und was können wir aus diesen Visionen wirklich dann letztlich in die Interfaces hineinziehen? Denn so ganz blöd ist das alles nicht. Hier noch ein anderes Bild. Star Trek. Ich möchte Sie also durchaus ermutigen, solche Visionen nicht zu sagen, ja, das ist alles Spinnerei, sondern solche Visionen eben auch nachzubauen oder eben auch selber zu haben. Ja, im Grunde genommen, ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit der Zeit ist, aber ist jetzt heute schon Schluss an dieser Stelle, also für diesen Teil. Gerne stehe ich aber für Fragen zur Verfügung. Sie wollen auch pünktlich essen gehen. Auch das verstehe ich. Danke.